Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute ist Dienstag, der 21. Januar. Am Mikrofon 1 sitzt Dennis Nösler, Nachrichtenchef der Ärztezeitung. Und am Mikrofon 2 sitzt
Hauke Gerloff, der Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung.
Hallo Hauke.
Hallo Dennis.
Jetzt sitzen wir zwei zusammen, weil wir über ein Thema reden wollen, das gestern für uns erst aufgeploppt ist, nämlich das Thema Apps auf Rezept. Da hat uns gestern wieder einmal ein Dokument erreicht aus dem Hause Jens Spahn, aus dem Gesundheitsministerium, ein, hilf mir, Referentenentwurf
für eine Verordnung, die DIGA-V, wie es in Kürze heißt.
Die DIGA-V, also ein Referentenentwurf für die Verordnung für digitale Gesundheitsanwendungen.
Genau, das sind im Prinzip Apps auf Rezept.
Ja, und diese Rechtsverordnung, Hauke, die war erwartet worden. Das stand wo drin, dass da was kommt?
Ja, das war klar in dem Moment, wo das DVG, das Digitalversorgungsgesetz, verabschiedet war, dass das bald kommen müsste. Und ja, da wir noch in diesem Jahr Apps auf Kassenrezept haben sollen und wohl auch wollen, musste es jetzt auch im Januar kommen, sonst wären wir fürchterlich in Verzug geraten.
Genau, und Herr Spahn hat ja bekanntlich immer wieder betont, dass er mehr Druck machen will in der Digitalisierung. Genau. Jetzt liegt diese Rechtsverordnung vor in einem Entwurfsstadium, in einem Referentenentwurf. Und die regelt ja im Prinzip nur, wie diese Apps auf Rezept in die Erstattung kommen sollen. Vielleicht müssen wir nochmal kurz rekapitulieren. Apps auf Rezept, was bedeutet das? Wieso Erstattung?
Ja, es soll so weit kommen und da ist Deutschland auch tatsächlich Vorreiter weltweit, so wie es aussieht, dass Ärzte in Zukunft auf Kassenrezept, also wirklich auf diesem Rezeptformular und im Laufe dieses Jahres dann auch auf E-Rezept, Patienten die Anwendung von Apps verordnen können und die Patienten müssen für diese Apps nichts mehr bezahlen. Im Moment wäre es noch so, wenn das im App Store was kostet, dass ein Patient dafür Geld ausgeben muss. Und Ziel ist es, dass der Zugang zu diesen Apps eben nicht davon abhängt, ob ein Patient genug Geld dafür hat oder nicht.
Also es geht im Prinzip um eine Prüfung der Erstattungsfähigkeit. Ja? Also das, was heute gemeinhin bei Arzneimitteln, bei Heilmitteln, bei Hilfsmitteln der gemeinsame Bundesausschuss macht, indem er dann das IQWiG beauftragt, das soll künftig auch für diese Apps gemacht werden. Da soll es auch eine Art Nutzenbewertung geben.
Genau. Also diese Nutzenbewertung kann bei einem Produkt wie einer medizinischen App nicht genauso tiefgehend sein wie bei einem Arzneimittel, weil sich da ja auch ständig was ändert. Aber ganz ohne Prüfung soll sowas halt dann doch nicht in die Erstattung hineinkommen. Sonst gibt das System oder geben die Krankenkassen Geld für etwas aus, was vielleicht überhaupt keinen Nutzen bringt. Und das soll natürlich nicht so sein.
Und diese Nutzenprüfung bei den Apps beziehungsweise bei den generell digitalen Gesundheitsanwendungen, das kann ja mehr sein, das können ja auch Wearables sein, also ich sage jetzt mal Fitnessarmbänder oder relativ bekannter Klassiker für die Apple-Liebhaber ist die Apple Watch, die ist ein Medizinprodukt, die ist klassifiziert, das wäre auch so eine digitale Gesundheitsanwendung, die müssen geprüft werden und das soll jetzt in diesem Fall ja nicht der GBA machen, sondern das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das BfArM, und für die ist diese Rechtsverordnung, die jetzt kommen soll, wahrscheinlich mit am wichtigsten.
Für die ist das diese Rechtsverordnung sicher am wichtigsten. Ja, und es gibt allerdings auch noch so einige Hausaufgaben, die immer noch zu erledigen haben beim BfArM. Also die Verordnung, die regelt das Antragsverfahren für die Hersteller. Steht schon einiges drin in Richtung, also es geht um die Interoperabilität, es geht darum, dass der Datenschutz gewährleistet ist und es geht vor allen Dingen um vergleichende Studien, die die Hersteller dann machen müssen. Sie haben dafür ein Jahr Zeit, wenn es um eine Zulassung auf Probe geht. Dann müssen eben diese vergleichenden Studien gemacht werden. Und was jetzt genau hinter so einer vergleichenden Studie steckt oder wie die genau aussehen müssen, das ist noch nicht so klar. Und da muss noch ein Leitfaden dann erarbeitet werden vom BfArM. Also die haben jetzt wirklich einiges zu tun in der nächsten Zeit.
Dieser Leitfaden, den du ansprichst, den das BfArM entwickeln soll, das ist so eine Art Hilfsmittel für die Anbieter solcher Anwendungen, wo die dann offenbar reinschreiben sollen, also das und das brauchen wir in der und der Form und der Qualität und das müsst ihr so und so und so beibringen. Und an die und die Dinge müsstet ihr denken. Nicht? Also
genau.
Eine Art Unterstützung für die.
Das ist eine Art Unterstützung, aber eben auch so eine Art Pflichtenheft, dass sie eben dann auch wissen, was sie beibringen müssen. Also verglichen wird nicht gegen eine andere Anwendung, sondern gegen die Nicht-Anwendung dieser App. Also und Nutzen kann eine ganze Menge sein. Also wenn durch diese App die Lebensqualität steigt oder die Adhärenz des Patienten steigt oder also das sind so einige Nutzenkriterien da aufgeführt. Es geht um die Organisation des Prozesses auch, dass eben die Patienten einfach bei der Stange gehalten werden, dass der Arzt vielleicht dann auch auf die Daten des Patienten gut zugreifen kann, dass das dann später in die Gesundheitsakte fließt. Da sind sehr viele Punkte, die erfüllt werden können. Oder also es ist ja eher so ein Angebot, wo eben tatsächlich eine Verbesserung des Versorgungsprozesses erreicht wird durch diese App.
Vielleicht muss man das auch nochmal betonen, dass es da keine falschen Vorstellungen gibt. Also das BfArM selbst prüft diese App ja nicht. Oder das verwenden wir besser den Begriff Anwendung. Ne? Das BfArM selbst setzt sich jetzt nicht hin mit irgendwelchen Programmierern und guckt sich die App an, sondern die Anwender werden verpflichtet, einen relativ umfangreichen Fragenkatalog zu beantworten zu eben diesen Fragen, die du angesprochen hast oder den Themenfeldern Datenschutz, Datensicherheit, Nutzen, den müssen sie ausfüllen und über diese Checkliste wird quasi dann beim BfArM, so stelle ich mir das jedenfalls vor, abgeprüft, haben die diese ganzen Erklärungen abgegeben und darauf kann man sie dann festnageln und sagen, oh, der hat ja gesagt, das sei alles sicher und die personenbezogenen Daten werden nur daran dafür verarbeitet, dann wird der verhaftet. Und sie müssen halt eine Studie, mindestens eine mal nachweisen, nicht? Also irgendeine Versorgungsstudie, wo sich ein positiver Benefit zeigt.
Genau. Wenn man auf Probe die Zulassung beantragt, dann muss man eine Pilotstudie schon haben und ein Konzept für eine Evaluation. Dann kann man für ein Jahr auf Probe in diese Erstattung hineinkommen. Nur für die dauerhafte Zulassung muss dann schon die echte Studie dann auch vorliegen.
Okay. Für Ärzte interessant ist sicherlich auch der Aspekt, verordnungsfähig ist eine App sofort dann, wenn sie in diesem Verzeichnis gelistet wird vom BfArM. Also das BfArM soll auf seiner Webseite, also im Internet heißt es, soll auf seiner Webseite quasi ein Verzeichnis für alle zugänglich einrichten, wo die Apps gruppiert am Ende aufgelistet sind. Und jede App, die da drin steht, kann ich künftig verordnen auf Rezept. Jetzt stellt sich wahrscheinlich der niedergelassene Mediziner die Frage, kriege ich jetzt dafür Geld? Nee, natürlich nicht. Für das Verordnen von der App kriegt da kein Geld. Was sie aber wohl vorgesehen haben, das steht jetzt aber nicht in dieser Rechtsverordnung, Hauge, nicht wahr? Das steht im Digitale Versorgungsgesetz 1 drin, DVG, dass wenn eine Anwendung notwendigerweise arztbegleitend eingesetzt werden muss, also wenn er notwendig ist für die Versorgung mit dieser Anwendung, dann soll die Selbstverwaltung eine eigene Leistungsziffer im EBM entwickeln innerhalb von 3 Monaten.
Und
dann,
so ist es,
ja. Genau, und dann kann der Arzt auch abrechnen. Die Frage, die mich aber den ganzen Tag jetzt umgetrieben hat, wir haben uns heute den ganzen Tag damit beschäftigt, wir haben uns gestern damit schon beschäftigt, mit diesem Tag, du, ich und Kollegen. Die spannende Frage, die ich für mich noch nicht zu Ende beantwortet habe, ist, glaubst du, dass durch diese Rechtsverordnung, wenn sie dann jetzt dann irgendwo mal kommt und in Kraft tritt, dass dann so richtig das Feuerwerk da zündet, dass dieser Markt da explodiert?
Das ist ganz schwer zu beurteilen. Also es gibt ja hunderte von Apps. Viele dieser Apps sind eher in Richtung Lifestyle. Für die kommt es eh nicht in Frage, Wellness oder sonst wie was. Man muss Medizinprodukt sein. Und auch da gibt es schon einige Apps, die das schon haben. Und es gibt auch schon welche, die ihren Nutzen haben. Aber wie viele dann tatsächlich diesen Schritt wagen, das sind ja oft noch ganz kleine Unternehmen und das kostet ja dann auch ein bisschen was. Und ob man dann wirklich diese ganzen Formalia auf sich nimmt, um da reinzukommen in diesen Kassenmarkt, das ist dann ja letztlich Entscheidung des Unternehmens. Und das kann man nicht vorher wirklich prognostizieren. Es kann sein, dass da in kürzester Zeit 100 Anträge eingehen, aber es kann auch sein, dass erstmal so einige vorpreschen und dann gucken die anderen, was passiert da mit denen.
Ja.
Also deswegen, ich bin da sehr gespannt.
Also die Hürden, die du da ansprichst, die klingen auf den ersten Blick so relativ einfach, relativ niedrig. Wenn man auch auf die Webseite vom Bundesgesundheitsministerium schaut, zum Stichwort Apps auf Rezept, wenn man sich es dann im Detail aber anschaut, ist es doch ziemlich komplex. Du hast es gerade schon genannt. Also das eine ist, eine App oder das Wearable, was ich da einreichen will, das muss mindestens, also es muss eine CE-Kennzeichnung haben oder eine Konformitätsbescheinigung als Medizinprodukt. Maximal bis zur Risikoklasse 2a. Also das sind die nicht aktiven vor allem. Das muss ich erstmal machen. Das kostet mich schon mal Geld, so eine Zertifizierung. Dann muss ich 4.500 bis 10.000 Euro beim BfArM Antragsgebühr bezahlen. Dann muss ich vorher eine Studie gemacht haben oder mindestens in dem Jahr für die Erprobung. Das kostet mich sehr viel Geld, sehr, sehr viel Geld. Also da weiß die Pharmaindustrie ein Lied von zu singen, was sowas kostet. Da ist natürlich die Frage, wer macht das? Eine andere Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist, wie ist das mit den Preisen? Ja, also die Anbieter dieser Anwendungen, die sollen ja künftig für die App, für das Wearable, für was auch immer, einen Erstattungsbetrag von der Krankenversicherung bekommen. Diejenigen sollen die mit dem GKV-Spitzenverband verhandeln, nachdem sie in dem Verzeichnis gelistet wurden. Jetzt habe ich mir die blöde Frage gestellt, ich hätte gerne eine Apple Watch. Ja? Finde ich eigentlich ein ganz tolles Gadget. Ist ein Medizinprodukt. Ist ein Einkanal-EKG, es gibt eine riesengroße Studie, wo gezeigt wurde, dass man Vorhofflimmern damit früh detektieren kann. Also eigentlich eine tolle Sache, finde ich jetzt so, kostet mindestens 500 Euro. Ich bin gespannt auf den Moment, dass Apple beim GKV-Spitzenverband anruft und fragt, lass uns mal einen Preis verhandeln.
Also ob es dann um die Hardware auch geht, da bin ich gar nicht so sicher am Ende, denn es geht eigentlich um die Dinge, die man halt im App Store ja nicht. Das soll ja eigentlich auch alles an diesen amerikanischen Stores vorbeigehen, weil die Anforderungen an den Datenschutz da oft nicht so erfüllt sind, wie wir das eigentlich haben wollen vom BfArM her. Also einfach nur die Apple Watch, die werde ich sicher nicht kriegen. Aber wenn Apple für das Einkanal-EKG einen Preis verlangt als Software und der Hersteller verlangt einen Preis für die Software und legt eine Studie vor, dann könnte das schon was werden. Wenn bei mir tatsächlich schon Vorhofflimmern oder ein Risiko für Vorhofflimmern, denn man muss ja auch auf jeden Fall die Indikation angeben, also ich brauche die ICD-Codes dafür, die Schlüssel der Erkrankung, das muss der Arzt dann mit angeben, sonst kann er es nicht verordnen, dann könnte es was werden.
Also da ist noch eine ganze Menge offen und wir warten jetzt vielleicht ab, was passiert, was aus dieser Verordnung wird. Hauke, deine Einschätzung, wie geht es damit weiter mit Apps auf Rezept in diesem Jahr?
Also ich weiß jetzt nicht genau, wie lange die brauchen werden, bis die Verordnung dann wirklich durch ist. Es gibt ja schon ein paar Reaktionen darauf. Die Kassen fordern Präzisierungen an einigen Stellen. Die wollen natürlich auch nicht für nix Geld ausgeben. Kann man auch nachvollziehen irgendwo. Aber wenn man davon ausgeht, im März ist das durch, dann 3 Monate hat das BfArM Zeit für solche Anträge. Also dann könnte die Prognose von BfArM-Chef Bruch in Ende des 2. Quartals, Mitte des 3. Quartals die ersten Apps auf dem Markt zu sehen, das könnte tatsächlich in Erfüllung gehen. Aber wie viele das dann sein werden, ich rechne eher mit ein paar wenigen.
Okay, dann können wir das ja so machen, wenn das Mikro jetzt gleich aus ist, dann können wir uns eine Zahl überlegen und dann wetten wir um eine Flasche Wein. Und dann schauen wir mal.
Das können wir gerne machen.
Okay. Hauke, vielen Dank. War mir eine Freude, mit dir zu plaudern über Apps auf Rezept. Und ich vermute mal, das war jetzt nicht das letzte Mal in diesem Jahr.
Das glaube ich auch.
Also, schönen Abend für dich und für alle, die zuhören.
Ja, schönen Abend.